Ich freue mich, dass ich heute wieder bei euch sein darf. Es ist ja jetzt schon etwas an Zeitspanne vergangen, seit ich das letzte Mal da war. Und ich habe euch heute Morgen gleich mal ein paar Bilder mitgebracht von Bergen oder von Hügeln, die schon irgendwie eine Rolle in meinem Leben gespielt haben. Den Berg oder Hügel kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Das ist der Hausberg von Altheim, der sogenannte Kuhberg. Auf dem bin ich aufgewachsen, da haben wir oben gewohnt. Und der ist knappe 600 Meter hoch und wenn ich den als Kind mit dem Fahrrad hoch musste, das war einfach nur ätzend. Das war immer das letzte Stück diesen Berg hoch. Mittlerweile habe ich ein E-Bike und genieße das sehr. Ein weiteres Panorama von Bergen, das mich die letzten 11 Jahre meines Lebens begleitet hat, ist folgender Blick aus meinem ehemaligen Wohnzimmer. Und zwar ist das Eiger Mönchjungfrau. Sieht man da. Das ist quasi auf dem Hügel von St. Krishona und zugegeben, Krishona ist nicht wirklich ein Berg. Also die Schweizer haben immer gesagt, das ist eine Bodenwelle, mehr nicht. Und dann noch ein letzter Berg, das ist der Tafelberg in Südafrika. Der ist wunderschön, ich weiß nicht, ob den der ein oder andere vielleicht sogar auch schon live gesehen hat. In einer einzigartigen Umgebung. Hochlaufen musste ich ihn nicht, hochgefahren bin ich ihn auch nicht, sondern wir als Familie sind mit dem Hubschrauber drüber. Das war mega. Jetzt aber die Frage, was haben diese Berge oder was haben überhaupt Berge mit unserem heutigen Gottesdienst zu tun? Und dazu lese ich uns einen Text aus Micha 4, 1 bis 5 und ihr könnt mitlesen. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf das Herrn Haus ist, feststehen. Höher als alle Berge und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen. Und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken, denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes. Aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich. Dieser eben vorgelesene Text stammt aus dem Buch des Propheten Micha. Aber lasst uns jetzt zunächst mal kurz einen Schritt zurückgehen und anschauen, wer ist eigentlich dieser Micha, der das hier aufgeschrieben hat und was sagt er eigentlich? Micha ist ein Prophet, der ca. 700 vor Christus gelebt hat. Genauer gesagt, er hat drei Könige damals in seiner Zeit miterlebt. Und Propheten waren wie eine Art Sprachrohr Gottes für die Könige und zum Volk. Sie haben die Menschen aufgerufen, sich Gott wieder zuzuwenden, ihn zu lieben, sich vor Auge zu halten, wer ist eigentlich Gott und wer sind wir, und ihm aus Liebe zu gehorchen und zu dienen. Gott wollte mit den Propheten sich Gehör schaffen, so aller hört mich an. Das Volk, das wollte lieber ihr eigenes Ding machen. Gott hat sie irgendwie herzlich wenig interessiert. Und dementsprechend haben sie auch so gelebt. Also Gottes Gebote waren ihnen egal. Sie haben die Schwache unterdrückt. Jeder war sich selber am Nächsten. Und Gott war nur Nebensache. Sie vertrauten lieber anderen Göttern. Sie haben sich äußerlich an die Gebote gehalten, haben die Opferrituale eingehalten und so weiter, aber im Herz waren sie nicht dabei. Die Liebe fehlte und es war für sie mehr wie eine Pflichterfüllung. Und genau da rein sprechen die Propheten. Genau das haben sie kritisiert und haben dafür oft sehr deutliche Worte gewählt. Sie haben versucht, das Volk wieder in eine andere Richtung zu bewegen, hin zu Gott sich zu wenden, wirklich diese 180-Grad-Drehung zu machen. Weil die Konsequenz, wenn das Volk Israel nicht tut, dann kommt Gottes Gericht in Form von Strafe. Strafe aber nicht im Sinn, ihr tut was Verbotenes und etwas, das Gott nicht gefällt und jetzt kommt irgendwas Willkürliches an Bestrafung, sondern eher Strafe als ein Instrument, mit welchem Gott versucht, sein Volk heimzuholen, sich mit allem, was er kann, um ihr Herz bemüht, so dass sie nicht anders können, als ihm aus Liebe nachzufolgen. Wie geht's weiter? Ihr kennt sicherlich, was war das Ende der ganzen Tragik? Viele Jahre später, als Micha gestorben war, hat sich nichts geändert. Das Volk macht immer noch ihr Ding und das angekündigte Gericht ging tatsächlich in Erfüllung. Die Konsequenz kam. Israel war damals in zwei Reiche geteilt. Wir haben das Nordreich und das Südreich. Das Nordreich wurde komplett platt gemacht. Ein ganz kleiner Teil wurde nach Assyrien verschleppt. Und der Teil vom Südreich ist später in die Gefangenschaft nach Babylon gekommen. Sie haben 70 Jahre im Exil gelebt, weit, weit weg von ihrer eigentlichen Heimat, unter der Herrschaft von anderen Völkern, die es nicht unbedingt gut mit ihnen meintet, weit weg eigentlich von ihrem versprochenen Land. Und jetzt, was genau war eigentlich Michas Botschaft? Als ich mich näher mit der Person Micha beschäftigt habe, hat mich dieser Prophet begeistert. Man nimmt an, dass er damals so eine Art Ortsvorsteher oder ein Bürgermeister war, der sich wirklich mit ganzem Herz eingesetzt hat. Er lebte im Südreich, also südlich von Jerusalem, und hat dort verkündigt. Und durch seinen Beruf als Bürgermeister oder als Ortsvorsteher hatte er natürlich auch einen gesellschaftlichen Einfluss auf das Volk. Er wies das Volk immer wieder an, ja, auf die Ordnungen hin, also dass es unsozial zugeht, was wir als Gesellschaft sind, was eigentlich unsere gottesdienstliche Ordnung bedeutet, weil diese Ordnungen, die Gott gegeben hat, immer mehr aufgelöst wurden. Sie wurde in Frage gestellt, sie wurde verworfen. Das hat sich so geäußert, dass die Armen ausgebeutet wurden, Menschen unterdrückt. Niemand konnte mehr richtig dem anderen vertrauen und Gott, der spielte wirklich nur eine nebensächliche Rolle. Lieber hat man andere Götter um Hilfe gebeten, als den Gott, mit dem er schon so eine lange Geschichte hatte. Und da setzt Micha an und klagt eigentlich die Führer des Volkes an, diejenige, die Verantwortung hattet. Und es war zur damaligen Zeit die Könige, die Priester und die Propheten. Sie hätten schauen müssen, dass das Recht und die Gerechtigkeit eingesetzt wird, dass das herrscht. Also ganz praktisch, dass es keine Unterdrückung gibt, dass es gerecht zugeht, dass es dem Volk als Gesamtes gut geht und sie dem lebendigen Gott dienet. Dem war nicht so. Israel ruht sich darauf aus, dass sie Gottes erwähltes Volk sind, dass Gott schon sehr lange Atem hat und ihnen schon helfen wird, wenn es eng wird. Und sie sehen Gottes Gegenwart eigentlich als sicher an, als unverlierbar an. Und da die Frage an uns, kennen wir das auch von uns? Wo bin ich, wo bist du? Vielleicht blind in deinem Leben, unterlasse vielleicht etwas zu tun aus Bequemlichkeit, weiß ganz genau, was gut ist und mach aber das Schlechte. Wo sollte ich vielleicht Wort ergreifen, mich einsetzen, wenn ich zum Beispiel sehe, dass Ungerechtigkeit geschieht? Wie reagiere ich, wenn in meinem Umfeld zum Beispiel gemobbt wird, am Arbeitsplatz oder in der Schule? Wie reagiere ich, wenn über andere schlecht geredet wird, negativ verurteilend? Wo ist vielleicht dran, dass ich mich einsetze, dass ich was ändere? Micha gebraucht sehr deutliche Worte. Er ist ziemlich mutig, sagt, was Gott ihm aufträgt und versucht, die Leitungspersonen im Volk darauf hinzuweisen. Und er warnt davor, dass Jerusalem wirklich in Schutt und Asche untergeht, wenn nicht bald was passiert. Jerusalem soll untergehen. Wenn man sich das vorstellt, Jerusalem für das damalige Volk, das war unglaublich wichtig. Weil da stand der Tempel. Und da, wo der Tempel ist, da ist Gottes Gegenwart. Da wusste jeder Israelit, wenn ich Gott begegnen will, dann gehe ich dorthin. Diese Stadt ist eigentlich beinahe heilig. Und genau die Stadt soll in Schutt und Asche zerlegt werden. Es soll nur noch wildes Gestrüpp sein. Das kündigt Micha an. Und mitten in diese Gerichtsbotschaft drumherum kommt eben unser Text, der so ganz anders klingt. Es ist wie ein Kontrast, fast wie ein Wunschtraum, wie was Verheißungsvolles, was Micha da als Bild von der Zukunft malt. Und wann genau das eintreten wird, was wir gelesen haben, das steht nicht fest. Es steht eher wie so ein Ziel am Ende fest, wenn Gottes guter Plan Gottes Geschichte mit der Welt, aber auch mit seinem Volk sich wirklich vollenden wird. Und das ist das Besondere an Micha. Er zeigt auf der einen Seite dieses Gericht in Form von Strafe auf, aber auf der anderen Seite gibt er auch so einen Hoffnungsblick, also einen Ausblick auf Rettung, dass Menschen wieder hoffen können und es nicht bei diesem Gericht bleiben muss. Und einer dieser Augenblicke schauen wir uns jetzt genauer an. Gott begegnen an außergewöhnlichen Orten. Unser Text hier redet von einem bestimmten Berg, und zwar ist es Zion. Der Berg, auf dem Salomo den Tempel gebaut hat und der heute in Jerusalem liegt. Dieser Berg wird hier beschrieben als einer, der höher ist, der erhabenste ist, als alle anderen Berge, als alle anderen Hügel, wie eine Art Mittelpunkt. Und es nicht, weil er der größte und höchste Berg ist, sondern weil es der Berg des Herrn ist, dem lebendigen Gott. Und Gottes gutes und gerechtes Herrschen in Form von einem guten Leiden geschieht von dort aus in alle Welt hinein. Die Menschen werden einander zurufen, sie werden einander ermutigen, gemeinsam zu diesem Berg zu gehen. Sie wollen Gott begegnen, seinen Rat annehmen und dann zu Hause, wenn sie vom Berg wieder runtergehen, das in die Praxis umsetzen, befolgen. Weil, wenn man Gott begegnet, dann geschieht Entscheidendes. Berge spielen nicht nur im Alten Testament eine sehr zentrale Rolle, sondern auch in Kulturen der damaligen Völker. Das war so gebraucht, dass man die Sicht hatte, wenn man Gott oder den Göttern begegnen möchte, dann baut man ein Altar auf die Höhen, auf die Berge oben, weil da ist der Weg zwischen Erde und Himmel am kürzesten. Und wenn wir auf die Geschichte Israels mit Gott blicken, entdecken wir auch, dass Berge immer wieder zentrale Orte für Gottes Begegnung waren. Nicht, weil sich Menschen die Berge ausgesucht haben, sondern Gott hat sie auf die Berge gerufen. Auf Bergen gibt er Menschen verschiedene Aufgaben, macht Bundesschlüsse mit ihnen, wie eine Art Vertrag mit ihnen. Zum Beispiel Noah, der auf dem Ararat-Gebirge mit seiner Arche gestrandet war und Gott nun den Bund mit seinen Menschen bestätigt. Oder Abraham, der den Auftrag bekommt, seinen einzigen Sohn auf dem Berg zu opfern. Und dann auch nochmal dieser Bund bestätigt wird. Dann gibt es den Berg Sinai, auf dem Gott Mose die 10 Gebote gab. Oder ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle, Elia auf dem Berg Karmel mit dem Kampf um die Baalsgötter. Und natürlich auch die Bergpredigt. Jesus hält diese wichtige Predigt auf dem Berg. Jesus geht mit Jakobus und Johannes und Petrus auf den hohen Berg, die sogenannte Verklärung, und sie hören Gottes Stimme und dürfen Gott in seiner ganzen Herrlichkeit sehen. Gott selbst wählt die Orte, an denen er sich Menschen offenbart und sucht sich dafür immer wieder Berge aus. Und einer der entscheidendsten Augenblicke in der Geschichte Gottes mit seinem Volk und uns ist die Kreuzigung. Golgatha, auch ein Berg, fand auch auf dem Berg statt. Jesus, der gesandt war vom Vater, Jesus, in dem sich Gott selber zeigt, der stellvertretend für uns stirbt, für all unsere Fehler, unsere Schuld, all das, was uns von Gott trennt. Und so wie das damals dem Volk Gottes gegolten hat, so gilt es auch uns heute. Er stirbt für unser ungerechtes Handeln, da wo wir uns vielleicht eher für das Böse entscheiden, anstatt das Gute zu tun. Dort, wo wir Gott nicht Gott sein lassen, sondern meinet, wir können es selbst. Dort, wo wir vielleicht auch Schwache unterdrücken, um Macht, Anerkennung zu bekommen. Oder dort, wo wir ihm einfach nicht vertrauen können, wo wir vielleicht das eine oder andere Misstrauen in unserem Herz haben. Und das Kreuz geschieht, damit wir eine ganz neue Qualität von Beziehung zum Vater haben können. Meine Frage an dich, kennst du diesen Jesus? Bist du ihm schon mal begegnet? Oder kennst du solche besondere Orte, wo Gott dir nahe ist, wo vielleicht entscheidende Dinge in deinem Leben geschehen sind, wo Gott zu dir geredet hat, wo er dir ein Gedanke ins Herz geklickt hat, wo du einfach innerlich gespürt hast, das kann nur von ihm sein. Das muss nicht immer ein Berg sein. Bei manchen ist es ein Berg, bei manchen ist es eine Bank am Wegrand, vielleicht im Wald, am Meer oder auf einer Lichtung. Vielleicht ist ein ganz bestimmter Platz in deiner Wohnung, den du dafür hast. Ein Platz in einem Café, ein Bild, ein Musikstück. Für mich war es vor kurzem wieder dieses Oratorium. Jetzt muss ich kurz überlegen. Und zwar war das Matthäus-Passion, wo ich gehört habe. Ein Gespräch im Gottesdienst, in seinem Wort. Da ist Gott mega kreativ, um uns zu begegnen. Eine Freundin von mir, die macht das so, die geht ganz regelmäßig mit Gott einen Kaffee trinken. Die hat ein bestimmtes Kaffee, setzt sich dorthin, nimmt ihr Schreibzeug mit und schreibt einfach mal drauf los. Gedanke, die ihr kommt, sie redet mit Gott quasi schriftlich, hält es fest und verbringt einfach Zeit mit ihm. Und das habe ich mir auch zum Vorbild genommen, immer wieder meine Gebete auch schriftlich festzuhalten, mit Gott Zeit zu verbringen und gucke, was mir dann so kommt. Meine Schreibgespräche mit Gott. Vor einigen Jahren stand ich hier auf dem Schildhorn in der Schweiz mit meinem Papa. Und als ich oben auf der Aussichtsplattform stand, gegenüber, seht ihr da Eiger, Mönch, Jungfrau wieder, war ich so tief ergriffen von der Schönheit dieser Berge, von dieser majestätischen Art, aber noch viel mehr von dem Schöpfer, der die da einfach nachgesetzt hat. Ich staunte und mein Herz war so berührt und überwältigt und mir fiel in dem Moment, als ich da so stand, dieser Vers aus Jesaja 54 ein und habe ihn dann später aufgeschrieben. Und da steht, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und es schlug in dem Moment so tief in mein Herz ein, als ich einfach wusste, okay, das ist so ein Riesenberg und was Gott da sagt, das gilt mir. Und das war so ein Moment, wo ich Gott begegnet bin. Was ist dein Ort, wo du Gott begegnest, wo es dir vielleicht leichter fällt, mit ihm ins Gespräch zu kommen? Gibt es Situationen oder Orte in deinem Leben, wo du das im Rückblick auch sehen darfst? Das Tolle ist, Gott ist nicht an einen Ort gebunden. Es gibt nicht den einen Ort, wo ich Gott begegnen kann. Gott kann, wenn ich möchte und meine Augen offen habe, mir in so vielem begegnen. Sei es immer andere Menschen, der mir ein Lächeln schenkt, eine Umarmung vielleicht gibt, wenn ich es brauche, beim Bibellesen, im Zuhören, im Stille sein, in der Einsamkeit, durch Musik. Johannes schreibt in seinem Evangelium, dass wir Gott von überall anbeten werden, dass wir an keinen Ort mehr gebunden sind. Und im Psalm 97 lesen wir, dass die ganze Erde voll ist von der Herrlichkeit Gottes. Sprich, wenn ich meine Augen offen habe, wenn ich Gott darum bitte, dann können wir ihn sehen. Sein Reden und Handeln an so viele verschiedene Orte, in Dingen unseres Alltags und manchmal vielleicht auch an ganz bestimmte Orte oder wir haben Erlebnisse, wo Entscheidendes in unserem Leben passiert ist. Und darum dürfen wir Gott bitten, dass er uns begegnet. Und wenn du und ich Gott begegnen, dann geschieht immer etwas. Dann verändert sich etwas. Und Micha beschreibt in den nächsten Versen eine Auswirkung, die aus so einer Begegnung mit Gott passiert. Und das ist Frieden. Gott begegnen führt zum Frieden. Und der Ausblick, den hier Micha beschreibt, der ist eigentlich gewaltig. Er meint damit nicht irgendwie eine Abrüstungspolitik, so im Sinne, wir schaffen jetzt unser Militär ab und Waffen, die zerstören wir oder den sie gar nicht erst herstellen, dann kommt der Frieden schon von allein. Darum geht es ihm nicht. Micha sagt, der Frieden ist möglich, weil Gott und sein Recht herrscht und nicht sich Menschen für Abrüstung entscheidet. Gott ist derjenige, der Streit schlichtet, der Völker richtet und sie auch zurechtweist. Und das wiederum hat zur Folge, dass sie ihren Weg korrigieren. Aufgrund dieser Begegnung mit Gott folgen sie seinem Rat. Und dann folgt die Konsequenz und die ist wunderbar, die er hier beschreibt. Kriegswaffen, die zum Töten dienen sollten, werden umgewandelt in Arbeitswerkzeuge. Nicht Gott vernichtet die Kriegswaffen, sondern die Völker vernichten ihre Kriegswaffen freiwillig aus ihrer Beziehung zu Gott. Es wird keinen Krieg mehr geben, keine Streitigkeiten um Länder, um Besitz, um erfahrenes Unrecht oder irgendwelche Machtspielchen. Man wird einfach nicht mehr lernen, Krieg zu führen. und Schwerter werden zu Pflugscharen und Spieße zu Sicheln oder Winzermesser. Und jeder wird unter seinem Weinstock oder seinem Feigerbaum sitzen und niemand wird diesen Frieden durcheinander bringen oder sie irgendwie aufschrecken oder stören. Und dieses Bild, das er hier gebraucht unter dem Feigenbaum sitze oder Weinstock, begegnet uns immer wieder im Alten Testament. Da konnte die Leute was damit anfangen, weil das zeichnet ein Bild des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität aus. Es herrscht keine Angst oder die Befürchtung, dass dieser Frieden nur von kurzer Dauer ist. Es ist quasi ein ungestörtes Leben für jedermann. Die Menschen, die fühlen sich sicher und geborgen, weil Gott in ihrer Mitte ist. Und deshalb bringt Gottes Gegenwart auch Frieden mit. Wir haben das Privileg, im Land leben zu dürfen, in dem seit vielen, vielen Jahren Frieden herrscht. Und das ist nicht selbstverständlich und lässt uns unglaublich dankbar werden. Vielleicht haben manche von euch Krieg schon am eigenen Leben erfahren, Schreckliches durchgemacht, viel aufgeben und wissen nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, wie kostbar Frieden ist. Und wir können viel auch über Ukraine, den Nahen Osten reden, dahin gucken, wie sich verschiedene Länder zum Thema Frieden verhalten, was hier und dort auch geschieht. Und das ist manchmal weit weg, das hat nichts mit uns direkt zu tun. Aber was wir tun können, ist, wir fangen an, für unsere Regierungen zu beten, für sie einzustehen. Micha zeigt, dass aus dem Gottbegegnen etwas passiert, da verändert sich was, da geschieht was mit uns. Das kann dann auch sein, dass dieser Friede in meiner Familie Einzug hält, in meinen Freundeskreis, weil ich den Wunsch verspüre, da in Frieden zu leben. Wo gibt es vielleicht Dinge, die du klären solltest, die zwischen dir und mal andere Menschen stehen? Hab den Mut und wart nicht zu lange. Schieb's nicht auf die lange Bank. Mach den ersten Schritt und geh auf die Person zu und frag nach. Mir selbst fällt es gar nicht einfach und es kostet echt Überwindung. Vielleicht anzusprechen und beim Antritt nachzufragen, du, wie hast denn du das eigentlich gemeint? Das oder jene Reaktion hat mich verletzt. In geklärten Beziehungen zu leben, das ist etwas, was Gott wichtig ist. Er möchte, dass wir in Frieden leben, weil es schlussendlich gut für mich und für dich ist und ihn im Grunde genommen widerspiegelt, wie er ist. Und weil ich ihn lieb habe, kann ich darüber nicht wegsehen. Und es kann sein, dass mir Gott in ganz bestimmte Situationen zeigt oder mich an was erinnert. Und wenn du es versucht hast und es auswegslos scheint, etwas zu klären mit einer Person, dann sieht Gott auf jeden Fall dein Bemühen um Frieden und dass du es versucht hast zu klären. Dann darfst du dir diese Mühe, diesen Wunsch nach Frieden immer wieder auch bei ihm abgeben und bei ihm lassen. Das ganze Thema Frieden, Versöhnung ist riesig. Und es war ein minimaler Streifschuss vorbei am Thema, aber ich hoffe, es ermutigt dich, Dinge klären und anzupacken, weil es aus dem raus geschieht, dass Gott dir begegnet und dich ermutigt, es zu tun. Gehen wir nochmal ganz kurz zu Micha. Micha endet damit, dass jedes Volk im Namen des eigenen Gottes wandelt. Aber Israel will ihrem Volk, dem lebendigen Gott Jahwe, dem Gott der Geschichte und der Zukunft, nachfolgen. Sie wollen Gott Gott sein lassen, sich unter sein gutes Leiden stellen. Sie fordern sich selbst auf, wir aber wollen nach Gottes Weisungen leben. Ich wünsche euch als Gemeinde und auch mir, dass wir Gottes Gegenwart im Alltag suchen und ihm nachfolgen. Ich wünsche euch, dass Gott euch an besonderen Plätzen, zum Beispiel auf einem Berg, mit seiner Gegenwart überrascht, so dass aus dieser Gottesbegegnung Entscheidendes für euer Leben passieren kann. Und ich wünsche euch auch den Frieden, der nicht einfach vertröstet, sondern dir Trost für deine gegenwärtige Not schenken kann und dich in deine Zukunft hinaus begleiten möchte. Amen.